der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, dem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Und heute bin ich nicht allein, wenn ihr natürlich unsere Instagram-Stories auf _Tornetz_ verfolgt habt, werdet ihr natürlich wissen, ich bin nicht alleine. Mein Co-Host, der Dome, seines Zeichens SV Darmstadt 98-Fan, ist heute wieder bei mir. Moin, moin, Dome.
Moin, moin, freut mich hier sein zu dürfen.
Ja, mich freut es natürlich auch, dass du wieder mit dabei bist. Ich meine, die Folgen mit uns beiden kamen auch immer ganz gut an bei unseren ZuhörerInnen. Und deswegen natürlich wieder eine perfekte Gelegenheit, wenn unsere beiden Lieblingsteams gegeneinander spielen, besuchst du mich natürlich wieder in Köln.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, wir haben auch einiges zu bereden.
Wir haben auf jeden Fall einiges zu bereden. Also wir hatten gestern im Stadion schon die ein oder andere kleine Diskussion. Nicht miteinander, aber über die Leistung unserer Mannschaften. Aber bevor wir natürlich auf diesen Schmankerl eingehen wollen, sprechen wir erst nochmal über die anderen Partien am Freitagabend und am Samstagmittag. Hast du eine Partie, über die du besonders gerne sprechen möchtest, lieber Dome?
Ich würde tatsächlich anfangen mit Schalke gegen Hannover 96.
Schalke gegen Hannover 96, die Rückkehr des André Breitenreiter nach Gelsenkirchen. Ja, Endstand 2:1 für Hannover 96. Lange sah es sogar vom Ergebnis her zumindest gut aus für die Knappen. Haben wir in der 27. Minute durch Anvi Ajay das 1:0 erzielt. Aber dann André Breitenreiter, der Wechselgott, hat es geschafft, bringt mit Rochelt und Nielsen die beiden Torschützen, die am Ende dann diesen Endstand besorgen können. Was ist deine Meinung dazu? Hat Schalke sich irgendwie vercoacht oder hat André Breitenreiter es einfach geschafft, eine absolute Macht auf der Bank zu haben, die er dann anwechseln konnte?
Ja, ich glaube so ein bisschen von beiden. Also wie du schon sagtest, Schalke sah in der Partie eigentlich echt gut aus, hat auch guten Fußball gespielt. Ja, und dann kam halt das goldene Händchen von André Breitenreiter mit seinen Wechseln und die haben dann schlussendlich den Turnaround geschafft. Rein von den Spielanteilen und den Statistiken sah eigentlich alles nach einem typischen Unentschieden aus. Und so hatte ich das Spiel eigentlich auch spätestens dann nach dem 1:1 auch immer noch so wahrgenommen. Also, ja, man sieht ja, wer diese Saison halt einfach oben mitspielt und wer halt eher so im Tabellenmittelfeld sich ansiedelt.
Also würdest du schon sagen, dass der Sieg dann auch etwas glücklich war für Hannover?
Ja, also man muss auch dazu sagen, André Breitenreiter ist jetzt seit 9 Spielen Trainer bei Hannover und man muss ehrlich sagen, davon hat er keins verloren. Deswegen, also 7 Unentschieden und 2 Siege, das spricht schon für André Breitenreiter. Und man ist ja auch immer noch mit 42 Punkten nah dran an dem dritten und an dem zweiten. Deswegen, also da ist halt immer noch alles offen, was das angeht.
Ja, man muss natürlich sagen, André Breitenreiter hat natürlich auch ein bisschen gewechselt in der Startelf, hat uns ja sehr überrascht. Unter anderem haben ja Momolu, Vogelsammer gespielt. Dafür waren dann halt so Spieler wie ein Trisoldi, wie ein Rochelt, Gindorf, der auch uns in den letzten Wochen überzeugt hat. Boris Tomiak, der im Winter aus Kaiserslautern kam, nur auf der Bank. Also da sieht man auch einfach schon diese Breite im Kader von Hannover 96, diese Qualität, die sie dann haben. Auch wenn sie diese dann noch oft nicht hundertprozentig auf den Platz bringen können. Also dieser letzte Lucky Punch fehlt dann halt oft, weshalb man nur in Anführungsstrichen auf Rang 6 steht und nicht auf einem der ersten 3 Plätze. Beim FC Schalke 04 muss man sagen, ja, es war wieder eine leidenschaftliche Sache. Man hat ja sehr leidenschaftlich gespielt. Aber spielerisch ist das halt auch immer noch wieder sehr, sehr dürftig. Also diese Mannschaft, vom spielerischen Aspekt würde ich sie eher im unteren Drittel der zweiten Liga ansiedeln, wo sie ja auch stehen, mein Platz 11, ist gesichertes Mittelfeld, aber trotzdem, das ist schon spielerisch sehr, sehr schwach, oder Dumme?
Ja, also man muss ehrlich bei Schalke sagen, dass sie vielleicht ein bisschen Glück haben, dass es halt einfach Mannschaften gibt, die unten noch mehr mitspielen und halt einfach so diese Schwäche von Schalke ein bisschen auffangen können. Weil wenn man sich die zwei Gegentore anguckt, da hatte Loris Karius ja auch schon hinterher was gesagt, das sind halt einfach Gegentore, die kannst du verteidigen, die musst du besser verteidigen. Und wenn du halt solche Bälle nicht verteidigt bekommst, dann verlierst du halt auch schlussendlich so ein Spiel, weil es dann einfach die individuelle Qualität ist, die vielleicht hinten einfach fehlt im Vergleich zu anderen Top-Mannschaften.
Ja, wenn man sich mal so die Innenverteidigung anguckt, Kaminski und Schallenberg, beide nicht die schnellsten. Und ein Marcin Kaminski, ich meine, seit Wochen wissen wir, er hat immer mal wieder seine Fehler drin. Der einzige Grund, warum er spielt, ist ja sein Spielaufbau, laut dem Trainer. Und dann lässt du natürlich so ein Talent wie ein Felipe Sanchez, den du im Sommer ja verpflichtet hast für einen Millionenbetrag, lässt du dann auf der Bank, gibst ihm kaum Chancen, wobei ich sagen würde, er könnte es kaum schlechter machen als ein Kaminski. Schallenberg ist für mich halt auch eher so eine Notbesetzung in der Innenverteidigung, also da muss im Sommer deutlich was gemacht werden in der Innenverteidigung. Und positiv herausgestochen hat für mich noch Adrian Gantenbein, ist ja eigentlich eher so ein offensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger, kurzfristig für den erkrankten Thailand Bulut reingekommen, hat seine Sache defensiv auf der rechten Seite gut gemacht, da muss ich sagen, doch respektabel, da hat er sich dann doch reingekämpft und wurde ja schon als Fehlereinkauf abgestempelt, aber mit diesem Spiel hat er bewiesen, ja, er hat es dann doch drauf.
Ja, und man muss halt auch sagen, einfach offensiv der einzige so Lichtblick ist halt Karaman. Die fehlt halt einfach jetzt noch Musa Silla vorne im Sturm. Die haben zwar Bar verpflichtet, aber ja, es ist halt einfach nochmal ein Unterschied, ob du vorne einen Bar hast oder einen Silla. Und wenn du dich halt offensiv fast nur auf Karaman verlassen kannst, dann ja, ist halt auch irgendwann schwierig, was Toreschießen angeht.
Ja klar, wenn du nur von einem abhängig bist, auch wenn er in diesem Spiel nicht getroffen hat, aber natürlich auch direkt wieder am Tor von Antwi Ajay beteiligt gewesen, wird es sehr, sehr schwierig. Also ja, für mich ist Schalke einfach so eine Mannschaft aus verschiedenen kleinen Einzelteilen, die aber so nicht zusammenpassen. Also der Kader wirkt auf mich sehr unausgeglichen. Spielerische Qualität ist kaum vorhanden. Viele Spieler können einfach nicht ihr maximales Leistungsvermögen abrufen. Und so stehst du dann auch zurecht nicht oben, sondern eher im Mittelfeld, beziehungsweise auch im Abstiegskampf. Wobei ich sagen muss, dass, wie du es bereits erwähnt hast, lieber Dome, dass man den Klassenerhalt dann doch schon relativ sicher hat. Punktetechnisch noch nicht, ja. Aber ich glaube, dass es zu viele andere Mannschaften gibt, die noch schlechter punkten als Schalke. Weshalb man ja jetzt auch schon die neue Zweitliga-Saison planen sollte, könnte, müsste sogar, um dann auch auf den neuralgischen Punkten, wie du bereits gesagt hast, Innenverteidigung, auf den Außenverteidigerposition, zentrales Mittelfeld, Flügelposition und auch auf der Stürmerposition und vielleicht auch im medizinischen Bereich, denn Schalke hat ja ultra viele Verletzte in dieser Saison. Also wichtige Spieler fallen teilweise länger aus und so kannst du natürlich auch keine eingespielte Mannschaft haben, ne, wenn du immer wieder basteln musst in einer Startaufstellung. Und natürlich gehst du von Wonderin als Trainer. Was ist denn deine Meinung zum Harry Potter?
Also anfangs dachte ich, das wird eine schnelle Romantik zwischen Käse von Dürren und Schalke 04. Mittlerweile glaube ich schon, dass er da sein System gefunden hat. Nur er braucht halt einfach für dieses System, was er sich überlegt hat, halt auch die passenden Spieler. Und das ist dann wahrscheinlich so, wo das Problem ist. Er muss halt mit dem Spielermaterial, was er hat, halt zurechtkommen. Und man sieht ja auch in Spielen, dass das funktioniert, was er sich da überlegt hat. Sonst würden sie jetzt nicht da stehen, wo sie stehen. Ja, aber das ist halt so das Problem momentan. Also ich denke mal schon, dass sie mit Kees von Wanderen weitermachen können. Wird dann halt spannend zu sehen, wie er dann in die neue Saison startet. Deswegen.
Ja, definitiv. Ich meine, sein Go-To-Ding ist ja immer, mit einer Dreierkette aufzubauen. Dann rückt er wieder in Seguin, Bachmann in die Innenverteidigung rein. Dann sind so Spieler wie Merkel und Gantenbein gehen dann tatsächlich eher so ein bisschen ins zentrale Mittelfeld rein. Und Anvi Ajay und Aydin bilden dann so die Flügelposition, also dass man so ein bisschen das Mittelfeld dann überlagert, dass man in der Innenverteidigung dann ordentlichen Dreieraufbau hat, meistens dann gegen zwei Stürmer, also bis zu einem Mann mehr. Und so hast du dann überall auf dem Feld, versuchst dann Überzahl zu erzeugen, außer vielleicht in der letzten Angriffsreihe. Das zeigt natürlich schon auch so ein bisschen diesen, ja, vorsichtigeren Aufbau, den Schalke betreiben möchte. Man möchte gerade im defensiven Bereich dann diese numerische Überzahl haben, was dann auch oft zu Lasten der Offensivaktionen ist. Und ja, man muss schauen, wie es mit Kees van Wanderen weitergeht. Also für mich ist er trotzdem schon wieder ein angezählter Trainer, wenn man in die neue Saison mit ihm geht und dann die ersten Spiele auch wieder negativ gestaltet werden sollten. Dann holt man sich wieder einen neuen Trainer, wieder mit neuen Ideen. Also für mich müsste man jetzt schon entscheiden, macht man mit ihm weiter, hat man ihm das volle Vertrauen, dann darf man ihn da auch nicht nach den ersten Spieltagen der neuen Saison entlassen, oder sagt man, wir machen im Sommer einen neuen Cut, schauen jetzt schon nach einem neuen Trainer und werden dann zusammen mit ihm den neuen Kader gestalten.
Ja, das klingt auf jeden Fall verständlich. Man muss natürlich auch sagen, dass Schalke jetzt in der Rückrunde nach 9 Spieltagen besser dasteht als nach 9 Spieltagen in der Hinrunde. Weil da hatten sie Stand jetzt, haben sie ja in der Rückrunde 13 Punkte geholt. Und nach 9 Spieltagen in der Hinrunde haben sie 8 Punkte geholt. Also da sieht man auch zumindest einen positiven Aspekt unter der Kees van Wanderen. Klar sind 13 Punkte immer noch zu wenig, wenn du halt guckst, dass du oben halt so ein HSV hast mit 20 Punkten, Paderborn, Kaiserslautern mit jeweils 17 geholten Punkten. Aber ich glaube, das ist auch diese Saison nicht mehr der Anspruch von Schalke, da irgendwie oben noch mitzuspielen. Die wollen jetzt wirklich eine sichere Saison spielen und halt dann, wie du schon sagst, einfach möglichst schnell Planungssicherheit haben. Ist es die zweite Liga nächste Saison oder vielleicht doch die Lizenz für die dritte Liga beantragen?
Ja, das ist richtig. Ich meine, das ist schon eine super Überleitung, Thema Lizenzen, Hannover 96. Mhm. Da hast du ja nochmal so eine kleine Info für uns.
Ja, also auch unter Sky-Berichten und alles stand ja, dass Hannover 96 intern einen Geschäftsführer sucht. Bis morgen brauchen sie einen Geschäftsführer.
Also bis heute, wenn die Folge rauskommt.
Ja, genau. Dann wird das halt ziemlich schwierig, wenn man keinen Geschäftsführer hat, der halt Lizenzen unterschreibt oder der überhaupt irgendwas zu sagen hat. Weil dann kriegst du ja keine Lizenz nächstes Jahr für die zweite Liga. Und ja, dann heißt es halt einfach mal Hannover 96 nicht vielleicht in der Bundesliga, sondern vielleicht in der vierten Liga. Und ja, das wäre halt ein super GAU für die komplette Stadt, weil du hast ja auch noch die zweite Mannschaft in der dritten Liga, die ja dann auch zwangsabsteigen müssten, und das wäre dann halt ein Rattenschwanz, den du wahrscheinlich nicht mehr auffangen kannst. Ja, muss man schauen, weil halt auch vieles interne, was man eigentlich intern klären könnte, müsste, nach außen getragen wird, und das kann halt nicht der Anspruch einer Mannschaft sein, eines kompletten Vereins. Ja, würden wir gespannt sein, ob sie die Möglichkeit haben, da noch eine Lizenz zu unterschreiben, beziehungsweise sogar vielleicht mehrere Lizenzen.
Ja, und selbst wenn man dann das so hinbekommt, dass Markus Mann dann auch Geschäftsführer des e.V. wird und er dann die Lizenz unterschreiben kann, da bleibt natürlich immer noch so ein Beigeschmack und ist natürlich dann auch wieder sinnbildlich für Hannover 96 unter der Ägide von Martin Kind, auch wenn er da jetzt nicht viel dazu kann. Es ist einfach immer Unruhe, man hat nie so richtig eine richtig ruhige Phase, Und das ist natürlich auch ein Grund, warum so viele Traditionsclubs in dieser zweiten Liga sind. Unruhe auch im Umfeld. Das schlägt sich dann auch zwangsläufig auf die Leistungen auf dem Platz wieder. Und ja, ich glaube, damit ist zu dieser Partie und zu diesen beiden sehr teilweise chaotischen Vereinen genug gesagt und springen wir zu einem weiteren chaotischen Verein, der vielleicht gar nicht mehr so chaotisch ist. Magdeburg gegen den HSV. Endergebnis 13:0 für die Rothosen. Dome, schafft der HSV es in diesem Jahr tatsächlich, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen? Ich meine, wir haben März, Frühling und der HSV punktet.
Kontinuierlich. Ja, das ist eigentlich eher so das Verwunderliche. Der Hamburger Frühling scheint sich dieses Jahr zu verspäten oder vielleicht gar nicht zu kommen. Für die Hamburger wäre es natürlich sehr schön, denn du stehst momentan auf Tabellenplatz 1 mit 48 Punkten. Ja, das sind halt 5 Punkte zu einem Nicht-Aufstiegsplatz zum 4. Und wie heißt es immer so? So wie Hamburg Magdeburg teilweise hergespielt hat, kann Magdeburg wohl schlussendlich froh sein, dass es nur 0-3 ausgegangen ist. Und da siehst du halt einfach nochmal die Qualität, die Hamburg hat. Also die fehlten Selke, die hatten Glatze gefehlt. Also Glatze hat zwar wieder gespielt, aber halt nicht auf der, nicht von Anfang an. Und da hast du halt immer noch einen Königsdörfer vorne im Sturm, der vorne richtig Radau macht, die Magdeburger defensiv halt einfach gar nicht entlasten konnte. Er konnte sich nicht entlasten, so kommen. Und ja, dann ist es halt wenig verwunderlich, dass Hamburg schlussendlich da steht, wo sie jetzt stehen. Du hast halt einfach auch viele Vereine wie Köln, Paderborn, Kaiserslautern, Magdeburg, die halt gegen diesen HSV in dieser Saison scheinbar kein Land sehen. Das verwundert mich sehr.
Ja, und da muss man auch sagen, beim HSV, Top-Torjäger Davy Selke, gelb gesperrt, Robert Glatze gibt sein Comeback, wird in der 88. Minute eingewechselt, aber du spielst ja ohne deine auf dem Papier besten Mittelstürmer. Und Königsdörfer hat ja auch am Anfang der Saison schon bewiesen, dass er treffen kann. Also da kommt dann einfach direkt was nach. Dann haben sie noch ein Talent wie Otto Stange, der auch schon in der Saison getroffen hat als Stürmer. Also dieser Kader, er scheint so gut zu sein wie noch nie, oder? Dazu ja noch die ganzen Talente wie Fabio Baldé, der auch noch mit dabei ist, Mikkel Brossis. Passt, oder?
Ja, wo du gerade schon die Talente ansprichst, dann haben sie ja im Winter auch noch zwei junge Talente geholt aus Frankreich und Norwegen. Also da scheint man auch sich offensiv nochmal verstärkt zu haben für die Zukunft. Und ja, wen man auf jeden Fall beim HSV momentan nicht vergessen darf, ist Merlin Polzin. Also ich glaube, das ist ein Trainer, der könnte es echt schaffen, mit dem HSV aufzusteigen, wo viele andere Trainer die letzten Jahre gescheitert sind. Scheint er es wirklich hinzubekommen, daraus eine Mannschaft zu formen und diese Sage um den HSV-Frühling nicht aufkeimen zu lassen.
Ja, er macht auf jeden Fall einen sehr ruhigen und gefassten Eindruck, was sich dann natürlich auch wieder auf die Mannschaft abfärbt. Und als gebürtiger Hamburger, ich meine, das ist natürlich schon eine sehr coole Geschichte, als langjähriger HSV-Fan, auch St. Pauli-Fan, muss man auch sagen. Aber dann als Trainer so in die Bundesliga aufzusteigen, das ist, hat auch schon wieder irgendwas mit Fußballromantik zu tun. Also es ist schon ein sehr romantischer Gedanke. HSV steigt unter Merlin Polzin in die Bundesliga auf. Aber man darf natürlich auch nicht diesen romantischen Aspekt, also nicht nur diesen romantischen Aspekt sehen, sondern auch diesen taktischen. Daniel Fadli, im Sommer ja eben von Magdeburg gekommen als defensiver Mittelfeldspieler, mittlerweile als Stabilisator in der Innenverteidigung zu finden, der alles wegräumt. Und einen Karabec, der eigentlich so als rechter Flügelspieler gekommen ist im Sommer, jetzt im rechten offensiven Mittelfeld als Kreativkopf im zentralen Mittelfeld eingesetzt. Das ist schon bockstark. Und in diesem Spiel nochmal ein ganz besonderer taktischer Kniff. Muheim und Mikkel Brossis, also Muheim eigentlich Linksverteidiger, Mikkel Brossis Rechtsverteidiger, haben seitenverkehrt gespielt, damit sie auch öfter mal invers gehen können, sodass dann Sahiti und Dompe so ein bisschen breiter gegangen sind, dass das zentrale Mittelfeld auch überlagert hast und dadurch natürlich dann auch auf die numerische Überzahl von Magdeburg in ihrem 3-4-3-System im Zentrum reagieren konntest. Und das für mich natürlich dann auch schon wieder, da hat sich jemand Gedanken gemacht.
Ja, das zeigt auf jeden Fall, dass Merlin Polzin auch ein taktisch kluger Trainer ist, der sich auf den Gegner wirklich einstellt und halt nicht nur viel redet um den neuen Gegner, sondern halt auch sich auf den neuen Gegner dann vorbereitet. Ich meine, das sieht man ja auch in den letzten Ergebnissen. Du hast jetzt 3-0 gegen Magdeburg gewonnen, davor 4-1 gegen Düsseldorf. Klar, dann hast du gegen Paderborn 2-0 verloren, aber gegen Kaiserslautern halt auch wieder 3-0 gewonnen. Also du hast gegen die direkten Konkurrenten, hast du 3 von 4 Siegen geholt. Und das zeigt auch einfach schon, wo dass der HSV diese Saison scheinbar weiß, worauf es ankommt. Dass du halt auch die wichtigen Spiele gewinnen musst. Wenn du dann mal zum Beispiel Spiele wie gegen Regensburg jetzt vielleicht nicht so gut spielst, dann weißt du aber darauf, die Woche spielen wir gegen eine Top-Mannschaft, die oben mitspielt. Und gegen die müssen wir einfach 110% geben und das macht der HSV. Das ist die Saison der Unterschied. Dass du dann diese zusätzlichen 10% nochmal extra dann beim nächsten Spiel drauf wirfst.
Mhm. Ja, also wir können, glaube ich, festhalten, dass der HSV zu 99% in die Bundesliga aufsteigen wird. Von meiner Seite aus 99%. Und Magdeburg, ja, ihre kleine Heimsiegserie mit 2 Erfolgen nacheinander, ausgerechnet gegen den 1. FC Köln und die SV Darmstadt 98, mussten jetzt wieder einen Rückschlag hinnehmen, aber das nächste Auswärtsspiel kommt ja sicher und da wird er dann doch als beste Auswärtsmannschaft immer sehr gut gepunktet. Und gut gepunktet haben dann noch 2 Teams, nämlich Preußen Münster bei der SV Elversberg und Fortuna Düsseldorf zu Hause gegen den tabellenletzten SSV Jahn Regensburg. Wir können es, glaube ich, relativ kurz machen bei diesen 2 Partien, weil wir halt auch noch gleich das große Thema haben. Preußen Münster, der wie erwartet schwere Gegner für die SV Elversberg, gewinnt durch einen Standard 1-0, Eckball Lorenz, Kopfball Simon Scherder, hat es tatsächlich vorher auch schon in der Münsteraner Zeitung angekündigt, dass es doch cool wäre, wenn Lorenz ihn den Ball vorbereiten würde und er den per Kopf erneut so treffen würde, wie er schon mal seinem ersten Saisontor gemacht hat. Einen Tag später macht er das Ding in Elversberg zum 1-0. Für mich kam es tatsächlich sogar weniger überraschend, denn die SV Elversberg tut sich unerheblich schwer gegen Teams, die hinten drin stehen. Also wenn Elversberg selbst das Spiel machen muss, haben sie immer noch leichte Defizite, auch wenn sie sich dort schon verbessert haben. Referenz natürlich zu meiner Aussage der vergangenen Woche, in der vergangenen Folge. Aber ja, ich glaube, wenn du so gegen so eine massierte Defensive wie die von Preußen Münster anlaufen musst, wird es dann auch für die Elversberger schwer. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, warum es für die SV Elversberg am Ende nicht reichen wird, in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Wobei ihnen, glaube ich, der Fußball in der Bundesliga noch gelegener kommen würde als jetzt in Liga 2.
Ja, das ist so gut möglich, wie du schon sagst. Also generell sind die Mannschaften ja, die um den Klassenhalt spielen, mehr darauf ausgelegt, sicheren Fußball zu spielen, den Gegner den Fußball erstmal zu überlassen und dann aus einer gesicherten Defensive vorne anzugreifen. Das siehst du ja, wie du gesagt hast, bei Münster siehst du das. Dann hast du halt auch Mannschaften wie die SSV Ulm, wie Regensburg, die halt aber auch meistens, wenn sie es nicht schaffen, den Ball sich zu holen, auch schnell wieder den Gegner unter Druck setzen und alles. Und das hat Münster gegen Regensburg auch einfach sehr gut taktisch gemacht. Und dann ist es halt einfach so ein Standard, der dann halt dieses Spiel unterscheidet. Aber das sind dann meistens auch wirklich solche Spiele, die guckst du dir an und denkst du nach 30, 40 Minuten, ja, das wird wahrscheinlich 0-0, ist ja dann im Standard geht rein. Ja, deswegen. Und wahrscheinlich müssen wir dann mal schauen. Also der Abstiegskampf wird ja nochmal relativ spannend. Also wir haben Spannung oben, wir haben Spannung unten. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen zu sein, wie sich die 3 Aufsteiger schlussendlich schlagen.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil der eine auch Steiger ja momentan noch so ein bisschen abgeschlagen ist. Jan Ringsburg 1-0 verloren gegen Fortuna Düsseldorf. Lange mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, sich dagegen gewehrt. Aber Düsseldorf am Ende dann doch mit ja, dem Lucky Punch durch den mittlerweile zentralen Mittelfeldspieler Matthias Zimmermann in Minute 41. Ja, also Regensburg. Sie haben sich ja nochmal im Winter ganz gut verstärkt mit unter anderem einem Tim Handwerker als Linksverteidiger, sage ich es ja Damian für den Sturm. Aber man sieht schon, die Qualität reicht am Ende nicht aus, um dann in dieser Liga bestehen zu können. Fortuna Düsseldorf hat es dann ja relativ erwachsen gespielt. Nicht sonderlich kreativ, aber ja, sie haben halt das Nötigste getan, um die 3 Punkte einzufahren, bleiben damit als Tabellensiebter weiterhin im Aufstiegskampf mit dabei im Verfolgerfeld. Aber ja, also es war jetzt kein Spiel für Feinschmecker. Am Ende Sieg ist Sieg, sagt man so schön, und ich glaube, in Düsseldorf ist damit auch jeder zufrieden. Und Regensburg, ich glaube, man kann so langsam zumindest schon mal eine etwas detailliertere Planung für die dritte Liga machen. Aber natürlich den Plan für die zweite Liga in der Schublade nicht vergessen. Oder, Dome?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn man sich nur betrachtet, Regensburg hat zum Beispiel fast alle Punkte zu Hause geholt. Von den 16 Punkten haben sie 15 zu Hause geholt. Bedeutet ein Punkt, einen mageren Punkt auswärts. Ja, und dabei eine Tordifferenz von minus 32 erzielt. Das ist schon brutal für 13 Auswärtsspiele. Was man halt dann auch wieder gegen Düsseldorf dieses Wochenende gesehen hat. Dass es dir dann halt einfach auswärts super, super schwer fällt, überhaupt irgendwas aufs Tor zu bringen. Ja, und dann kannst du es dir halt auch nicht erlauben, nur zu Hause zu punkten. Ich meine, gut, wenn man sich Magdeburg anschaut, die fast nur auswärts gewinnen, aber dafür gewinnen sie halt auch fast alle Auswärtsspiele. Dann ist das natürlich aber auch ziemlich schwer, wenn es dir halt auswärts absolut nicht gelingt. Und ja, dann wird es höchstwahrscheinlich dann der Schritt in die dritte Liga wieder werden.
Ja. Eine Personale, die ich noch ganz gerne besprechen würde, ist die des Torhüters bei Regensburg. Denn Felix Gebhardt war ja gesperrt. Und dann hat Julian Pollersbeck ja den Platz zwischen den Pfosten übernommen. Mittlerweile ist Gebhardt wieder da. Aber Pollersbeck immer noch im Tor. Finde ich natürlich, also Pollersbeck hat auch gute Leistungen gezeigt, klar. Aber Felix Gebhardt davor auch. Und ich halte Felix Gebhardt für einen sehr talentierten jungen Keeper, den ich ja auch perspektivisch mir in bei einem Top-Zweitliga-Club vorstellen könnte zwischen den Pfosten. 23 Jahre alt, gut auf der Linie, aber auch gut mit dem Ball, also moderner Keeper. Da bin ich dann schon überrascht und ich glaube natürlich, dass er dann die Regensburger so oder so im Sommer verlassen wird. Finde ich aber eine sehr spannende Personale, die Trainer Andreas Patz da geöffnet hat. Aber gut, jeder so, wie er denkt. Und gedacht bei dem Spiel SC Paderborn gegen den 1. FC Kaiserslautern haben wir beide uns nur so, wow, was geht hier ab? Denn die Paderborner gewinnen dieses Spiel mit 5:3. Zwei ja sehr offensiv starker Teams in dieser Saison. Und nach 15 Minuten stand es ja bereits 13:0 für Paderborn. Sie hatten 85% Ballbesitz. Wow, also was soll man dazu sagen? Sie haben losgelegt wie die Feuerwehr. Erste Minute macht ja Aaron Zehnter schon das 1:0, aber direkt weiter Gas gegeben. Obermeier dann per Elfmeter 2:0. Bilbia 15. Minute 3:0. Was hast du gedacht, als du dieses Ergebnis nach 15 Minuten gesehen hast, Dome?
Ja, da dachte ich mir so, ja, scheinbar schafft es Kaiserslautern nicht gegen Top-Mannschaften zu punkten, ne? Und halt eher gesagt, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Weil, Paderborn ist momentan eine echt gute Mannschaft, haben, wie gesagt, ja auch zwei 3:0 gegen den HSV gewonnen. Und Kaiserslautern schafft es halt einfach diese Saison nicht, die wichtigen Spieler zu gewinnen, die man halt gewinnen muss, um vielleicht oben weiterhin mitzuspielen. Ich meine, gut, man ist immer noch Tabellenvierte mit 43 Punkten. Aber du hast halt gegen HSV verloren, die Erste sind, und Paderborn verloren, die Dritter sind. So, und das sind dann halt einfach diese direkten Konkurrenten, gegen die darfst du nicht verlieren, um halt über den in der Tabelle zu stehen. Und wenn du, wie gegen Paderborn, nach 15 Minuten 3 Gegentore kassierst, ja, dann ist es wahrscheinlich halt auch einfach diese defensive Unachtsamkeit, die man hatte. Vielleicht war es eine andere taktische Auslegung von Markus Anfang bei Kaiserslautern. Vielleicht hat er nicht mit diesem offensiven Drang der Paderborner gerechnet. Wer weiß, also ist halt immer schlussendlich schwierig zu sagen oder einfach zu sagen als Außenstehender, was dann da in den Köpfen der Spieler vorgeht.
Ja, klar. Und nichtsdestotrotz, irgendwie hat es Kaiserslautern ja geschafft, sich wieder in das Spiel zurückzukämpfen. Sie haben dann irgendwann auch wieder den Vorwärtsgang gefunden, haben dann die Paderborn auch mal die eigene Hälfte drängen können. Klar, ist natürlich auch ein bisschen glücklich, wenn du dich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erst per Elfmeter und dann mit dem Treffer von Ragnar Ache belohnen kannst, dann nur mit einem 3:2 in die Pause gehst, mit einem guten Gefühl reingehst, dann kurz nach der Pause ja auch schon den Ausgleich erzielst durch Ragnar Ache in der 61. Minute. Das macht natürlich was mit dir. Und dann kommt wieder dieses berühmte Wort Resilienz von mir. Also sich nach Rückschlägen oder nach Rückschlägen direkt weiterzumachen, sich da wieder rauszuarbeiten. Und das hat Paderborn dann ja auch wieder gemacht, indem man erst durch Grimaldi und dann später in der Nachspielzeit, also 90+5 Minuten durch Aaron Zehnter mit seinem zweiten Treffer erneut belohnen kann. Auch vor allen Dingen Aaron Zehnter, 2 Treffer, eine Vorlage wieder. Wurde ja wieder für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert. Also ich muss sagen, das ist ein überragender Junge. Also wenn man den als Bundesliga-Club nicht im Blickfeld hat, dann hat man etwas falsch gemacht als Scout oder sportlich Verantwortlicher. Und zum 1. FC Kaiserslautern, ja, also in diesem Spiel war man insgesamt dann doch unterlegen gegen eine sehr aggressiv spielende Mannschaft. Lukas Kwasniok hat ja vor dem Spiel gesagt, dass er noch nie so eine gute Trainingswoche gesehen hat wie jetzt diese vergangene Woche, wo die Jungs alles reingehauen haben. Und die waren wütend, nachdem man ja in der Vorwoche nur 0:0 bei Jan Regensburg gespielt hat. Jetzt die berühmt-berüchtigte Reaktion zu zeigen. Und man hat direkt von Anfang an ein Feuerwerk gezündet. Und da kann ich einfach nur wieder sagen, ja, der SC Paderborn ist ein sexy Club. Und nicht umsonst soll der VfB Stuttgart ja angeblich an dem SCP-Trainer Lukas Kwasniok als möglicher Nachfolger für Sebastian Hoeneß interessiert sein. Und dann kursiert ja auch das Gerücht, dass Thomas Wörle, ehemals SV Ulm, neuer Trainer des SC Paderborn wird. Also, dass er vielleicht deshalb entlassen wurde. Aber da sitze ich natürlich gerade im Spekulationsboot. Was sagst du dazu, Dome?
Ja, sind auf jeden Fall sehr wilde Spekulationen.
Danke.
Ja, gerne. Und wenn das alles wirklich so eintrifft, dann kann man da eigentlich schon fast, also wirkt es fast schon wie eine Absprache zwischen den drei Vereinen, weil das wäre ja schon sehr, sehr krasser Zufall, wenn kurz nach der Entlassung von Wörl das alles so eintrifft mit Kwasniok und Hoeneß. Ja, also muss man da mal schauen. Also wundern würde es mich mittlerweile im Fußball echt nicht mehr, wenn das wirklich so eintrifft und die wirklich nur auf die Entlassung gewartet haben, um das da alles abzuwickeln. Ich meine, gut, für Wörl wäre es natürlich eine neue Trainerposition. Also hätte er sozusagen fast nichts verloren, vielleicht sogar was gewonnen mit Paderborn als neuen Club. Ja, eigentlich für fast alle Trainer wäre es ein Upgrade, rein vom Clubaufbau her. Deswegen, also wäre auf jeden Fall spannend zu sehen, wie da die unterschiedlichen Clubs dann natürlich reagieren. Ja, worauf ich dann nochmal eingehen möchte, ist Julian Kral, der sich ja verletzt hat. Ganz, ganz bitter ist mit dem, er hat sich wohl das Knie verdreht beim nach dem 5:3 ist er wohl im Gras hängen geblieben, hat sich das Knie verdreht, also das sah wirklich nicht schön aus, das könnte längere Pause geben. Und natürlich hat dann aber Simon Simoni sein Debüt gefeiert beim ersten FC Kaiserslautern. Die Leihgabe von Eintracht Frankfurt hatte ja schon beim FC Ingolstadt gespielt, hatte da gute ansehnliche Leistung gezeigt, weswegen er dann Kaiserslautern an ihm interessiert war. Und klar, er konnte jetzt nicht mehr allzu viel zum Spiel beitragen in der 90. plus 7. Minute. Aber ich denke mal, wenn das wirklich eine sehr, sehr lange Verletzungspause von Julian Kral wird, so wie es anscheinend den Eindruck macht, dann kann sich Simon Simoni auf jeden Fall in den nächsten Spielen auszeichnen als weiterer Torwart. Und dann sieht man natürlich auch, wie er mit dem Druck umgeht.
Ja, ich meine, er war ja schon Stammtorhüter bei Ingolstadt, das war gesagt, in Liga 3. Und das zeigt für mich auch einfach nochmal wieder diese Torhüterschmiede Eintracht Frankfurt. Denn man darf ja auch nicht vergessen, dass Dian Dramay, der jetzt im Sommer zum Borussia Dortmund wechseln wird, auch aus dieser Frankfurter Torhüterschmiede kommt. Beziehungsweise, ja, sie haben ihn damals von Heidenheim verpflichtet, aber trotzdem hat er dort seine wichtigsten Schritte gemacht. Also es wird spannend zu sehen sein, wie Kaiserslautern nach der Länderspielpause dann vielleicht mit einem Simon Simoni im Tor agieren wird. Und ich glaube, damit sind wir am Ende mit den Freitags- und Samstags-Mittagsspielen. Oder, Dumme?
Ja, scheint fast so. Da haben wir alles Wichtige, denke ich mal, zugesagt. Das Dornetz-Duell der Giganten. Ganz erster FC Köln gegen Gummis F. Vom Darmstadt 98. Die Analyse.
Jetzt. Da sind wir jetzt also angekommen. Ja. Das Tornitz-Host-Derby, 1. FC Köln gegen die SV Darmstadt 98. Dom und ich waren ja beide im Stadion zugegen, haben uns das Spiel gemeinsam angeschaut, haben wieder so einen kleinen Tornitz-Betriebsausflug gemacht. Und ja, also die Stimmung vom Spiel war ja schon überragend. Dom hat sich ja noch so einen kleinen Match-Schal vom Stadion gegönnt als Erinnerung. Wir haben natürlich auch wieder das ein oder andere Kaltgetränk vor dem Spiel auf dem Weg. Wir sind zum Stadion gelaufen und auch wieder zurück und auch im Stadion uns genehmigt und haben uns dann auch noch ein kulinarisches Highlight gegönnt mit einer schönen Schlemmerbox, ne? Hier beim Dönermann des Vertrauens um die Ecke. Wie hat dir erstmal diese Schlemmerbox geschmeckt, lieber Dome?
Ja, also ich würde mal sagen, für 8 Euro kann man sich da mittlerweile nicht beschweren. Also ich fand sie echt gut, gerade die Auswahl an den Soßen. Das war kein großes Tramram. Das war gleich auf den Punkt gebracht. Auch die Bedienung war sehr nett. Klar, dass man dann auch ein bisschen Smalltalk da geführt hat, das war auch ganz schön. Also das sieht man auch mal die Gölsche Frohnatur, dass man, egal auf wen man trifft, da einfach frei raus sagen kann, was man denkt und alles. Deswegen, ja, war ganz nett.
Also schon mal ein guter Start gewesen in den Spieltag rein, zum Spiel hin. Und wie hat dir denn so die Stimmung im Stadion gefallen? Ich meine, du warst ja jetzt das zweite Mal mit mir bei diesem Spiel im Stadion. Gab es vielleicht so Unterschiede zum ersten Mal? Was waren da so deine Eindrücke, Dome?
Ja, diesmal saßen wir ja ein bisschen näher an dem Gästeblock. Da hat man dann auch nochmal so die Gästefans ein bisschen gehört und ein paar Provokationen. Aber gut, ich sag mal so, das gehört zum Spiel dazu. Und ja, also über die Stimmung muss man, glaube ich, hier in Köln im Rhein-Energie-Stadion nicht viel zu sagen. Hier der das mal live erlebt hat, der kriegt einfach Gänsehaut von der Stimmung mit der Stadionmusik, mit den ganzen Fans im Rücken, mit der roten Wand. Also das ist wirklich ein Erlebnis, das musst du als Fußballfan einfach mal erlebt haben. Und selbst wenn es jetzt nicht dein Sympathieverein ist, selbst wenn es irgendein anderer Verein ist. Das heißt, du gehst jetzt zum Spiel Köln gegen, ja, gegen Hannover, sage ich jetzt mal. Selbst dann weißt du, dieses Stadion wird ausverkauft. Oder selbst wenn es ein Regensburg ist, die Tabellenletzte sind, das Stadion ist ausverkauft. Davon kannst du da definitiv ausgehen. Deswegen, also das sind wirklich treue Fans hier in Köln.
Ja, also ihr müsst wissen, ich stehe gerade mit geladener Waffe vor Dome und bedrohe ihn natürlich, dass er das natürlich so sagt, aber Spaß beiseite, ich glaube schon, also dass nicht nur, weil ich Köln-Fan bin, nicht nur, weil ich dort arbeite und auch in der Nähe wohne, ist schon ein sehr besonderes Stadion und gerade so ein Flutlichtspiel, 20:30 Samstagabend, es hat dann nochmal einen noch besonderen Flair. Und ich glaube, es war, was drumherum angeht, für alle, die im Stadion war, optimal. Sportlich war es dann eher für eine Mannschaft optimal, um es jetzt mal so auszudrücken. Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Spiel. Wir haben uns nach der Hymne noch gar nicht richtig hingesetzt. Da hat es schon geklingelt. 1-0 für den ersten FC Köln. Schuhn spielt einen Pass auf Außen zu Lopez, dem Rechtsverteidiger. Und der wollte den Ball zurückspielen zum Keeper. Ist ihn dann so ein bisschen auch abgerutscht, direkt in den Fuß des Kölner Stürmers Jan Thielmann, der dann verwandelt. Dazu natürlich auch nochmal gesagt, der erste FC Köln wieder mit Dreierkette. Erik Martel hat ihn in Verteidigung fallen lassen zwischen Hübers und Heinz. Dann auf den Außenpositionen Finkgräfe statt Paccarada und auf rechts Gazibegovic. Zentral Mittelfeld dann Kainz Ullissen. Offensives Mittelfeld Waldschmidt und vorne dann Tigges, bei dem wir vor dem Spiel auch schon viel gesprochen haben, wir beide und auch mit anderen Fans. Und Jan Thielmann, dem natürlich diese offensive Rolle deutlich besser liegt als Angreifer oder rechter offensiver Flügelspieler, der dann gut dazwischen geht, eiskaltes Tor macht, also im Stile eines Spitzenstürmers. Was war deine erste echte Reaktion, nachdem du diese Szene dir anschauen musstest?
Ja, also da dachte ich kurz, okay, hat Lopez jetzt die Seiten gewechselt? Ist er jetzt irgendwie Kölner Spieler geworden? Vielleicht schon ein Foreshadowing, wer weiß das schon? Aber also das war wirklich, wenn man das nicht so gesehen hätte, könnte man glatt meinen, das war ein astreiner Pass von Lopez auf Thielmann. Also noch sauberer kannst du den ja fast nicht im Fuß spielen. Und dann bist du halt einfach als Marcel Schuhn im Tor von Darmstadt auch, da kannst du nichts mehr machen. Der Pass kommt so gezielt auf Thielmann. Ich glaube, da war schon einfach selbst überrascht. Und ja, dann steht es halt auch irgendwie 40 Sekunden da 1-0 für Köln. Da hatte ich nicht mal meinen ersten Schluck vom neuen Kölsch getrunken. Da hätte ich es am liebsten schon weggeworfen, so gesagt, aber ja.
Zum Glück hast du es nicht gemacht.
Das hätte ich nicht gemacht, das wäre zu schade gewesen.
Ich wollte sagen, das gute Bier.
Ja, nee.
Man muss einfach sagen, anders als in den vergangenen Wochen, Köln direkt mit einem hohen aggressiven Pressing auch gestartet, haben wieder mutiger gespielt, so wie am Anfang der Saison, als man ja auch dann früh gepresst hat, aber dafür defensiv diese Lücken hatte, die waren in diesem Spiel nicht so gegeben. Also man hat einen sehr guten Mix gefunden, Gerd Struber einen guten Mix gefunden und du hast halt dann direkt auch diese Verunsicherung in der Darmstädter Mannschaft gespürt nach diesem Gegentreffer. Da hat Köln dann auch gut weitergemacht, haben vorne aggressiv gepresst und ein Schlüssel zum Erfolg war auch vor allem in der ersten Halbzeit das Zustellen des Zentralmittelfeldspielers Papela von Darmstadt. Da haben Dom und ich ja vor dem Spiel noch drüber geredet, dass Papela sich auch oft mal in die Innenverteidigung zwischen den beiden Innenverteidiger fallen lässt, dort dann den Spielaufbau übernimmt, weil die anderen Innenverteidiger von Darmstadt, Vukotic und Clemens Riedel, ich sag mal so, Spielaufbau ist jetzt nicht deren größte Kernkompetenz. Und das hat Gerd Struber halt erkannt und hat Papela zustellen lassen, sodass er sich gar nicht in die Innenverteidigung hat fallen lassen. Deine ehrliche Reaktion, Meinung darauf, auf diesen taktischen Clou des Gerhard S. aus Österreich?
Ja, da muss man sagen, also das war wirklich gut von Gerd Struber. Man hat ja letzte Woche gegen Karlsruhe gesehen, wie es mit Papela als zentraler Innenverteidiger laufen könnte im Spielaufbau. Ja, und das hat Struber halt, wie du gesagt hast, erkannt und hat ihn halt einfach fast die ganze erste Halbzeit blocken lassen, sodass Clemens Giegel und Vucic halt gefordert waren, Spielaufbau zu machen. Meistens war es ja dann eher der Rückpass zu Schuhen und der mit einem weiten Ball auf Liedberg oder Fraser Hornby, auf den wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Und das waren halt so die einzigen beiden Anspielstationen, die du vorne hattest, wenn es halt mit Papela nicht lief. Ja, und da muss man einfach sagen, hat Köln einfach die taktische Vorlage von Gerd Struber sehr gut umgesetzt, sodass halt auch offensiv von Darmstadt fast nichts aufs Kölner Tor kam.
Ja, also da muss man auch wirklich sagen, so defensiv hat sich Köln gut angestellt, wenn dieses gute frühe Pressing. Aber so aus dem zentralen Mittelfeld, so diese Kreativität, die ich mir dann von dem Olis und von den Kainz gewünscht habe, die ja dann auch statt einem Hussein Basic oder Ljubicic, die ja beide nur auf der Bank saßen, gestartet sind, muss ich sagen, also Kreativität war auf beiden Seiten nicht unbedingt gegeben. Also beide haben viel über die Flügel gespielt, natürlich schnell den Ball versucht, in die Kette zu bekommen, aber so diese kreativen Momente haben mir auf beiden Seiten gefehlt. Also da muss ich dann auch nochmal erneut den ersten FC Köln kritisieren und natürlich Steffen Tigges. Wir haben es aus Spaß gesagt, er hat ein Kopfballduell gewonnen, das war schon stark. Einmal hat er den Ball gut vorbeigelegt, aber ansonsten, ja, Steffen Tigges, da bist du einmal weniger. Das habe ich auch vorhin früh schon gesagt. Wie gesagt, menschlich ein Top-Typ, aber ich glaube, für die ersten zwei Ligen reicht es dann doch nicht. Vor allem nicht für einen Zweitligisten, der unbedingt in die Bundesliga aufsteigen muss. Und da kam ja später noch Imad Rondic rein, der direkt technisch ganz anders agiert hat, den Ball super abgeschirmt, war auch super in das Spiel eingebunden. Also der, mit dem konnte es auch mal einen Doppelpass spielen. Es war dann schon ein ganz anderes Gefühl drin.
Ja, also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Rondic nochmal ein ganz anderer Spielertyp ist als Steffen Tigges. Ich denke mal, die Idee mit Steffen Tigges war vielleicht diese leichte Kopfballstärke, die er dann auch einmal wenigstens gezeigt hat, gegen die eigentlich so defensiv guten und kopfballstarken Darmstädter, was ja dann aber in der ersten Halbzeit ja nicht funktioniert hat, bis auf das eine Mal, und offensiv von Steffen Tigges kam ja auch nichts wirklich. Rondic kam dann zur zweiten Halbzeit rein und hätte ja gleich erstmal eine richtig gute Chance. Also da hat er sich dann auch einfach mal präsenter gezeigt im Sturm.
Ja, das war deutlich stärker. Aber zu diesem Zeitpunkt stand es ja auch schon 1:1. Denn es gab einen Elfmeter für Darmstadt 98 und wir im Stadion haben gar nicht erst realisiert, warum der Schiedsrichter jetzt nach draußen geht, sich das per VAR anguckt, weil wir die Szene im 16er auch zwar registriert haben, aber nicht registriert haben, dass es ein Handspiel von Dominik Heinz war. Kam nämlich eine Flanke von außen, Hornby und Dominik Heinz im Kopfballduell, und Dominik Heinz, ja, wenn du als hoch springst zum Kopfball, dann bewegst du halt auch deine Arme. Gut, aber die Arme waren da doch ein bisschen zu hoch. Also man kann den Elfmeter schon geben. Es wurde viel diskutiert und Hornby macht in der 25. Minute per Elfmeter das 1:1. Also das war der erste Arbeitsnachweis von Fraser Hornby an diesem Tag. Zum zweiten kommen wir später nochmal. Wie war deine Sicht aus dem Stadion heraus zu dieser Situation?
Ja, also ich glaube, im Stadion hat sich jeder gewundert, was jetzt Phase ist. Ich glaube, da hättest du wirklich jeden in diesem Stadion fragen können. Ich glaube, es hat niemand verstanden, warum das Spiel jetzt unterbrochen wird und der Schiedsrichter rausgeht. Also selbst unsere Sitznachbarn haben es ja nicht verstanden. Deswegen, und als er dann plötzlich auf den Punkt zeigt, ich glaube, dann spätestens dann war so diese Frage, ja, was ist jetzt, was ist passiert? So, wenn du nach 2 Minuten oder nach knapp 2 Minuten sich der VAR meldet, so, ja, dann weiß halt auch nicht mehr, was vor 2-3 Minuten war. Das war halt so ein bisschen die fehlende Kommunikation zwischen Schiedsrichter und VAR, was ich halt nicht so gut fand. Das hat mir einfach gefehlt, und gerade in so einem 20:30 Spiel in Köln, mittlerweile haben wir die Technologie, dass der Schiedsrichter das durch eine Stadiondurchsage machen kann. Da frage ich mich halt einfach, warum es bei solchen Spielen nicht umgesetzt wird und stattdessen halt bei Spielen wie nichts gegen diese zwei Vereine, aber halt zum Beispiel Elversberg gegen Ulm, Elversberg Münster, warum dann da so eine Technologie eingesetzt wird, aber nicht im 20:30 Spiel beim Torspiel in der zweiten Liga. Deswegen. Und wo mir dann halt diese Technologie nochmal gefehlt hat, das wird aber dann später nochmal näher besprochen.
Deswegen. Ja, ja. Da kommen wir noch zu, denn das war natürlich eine spielentscheidende Szene. Also um den Spielfilm jetzt zu Ende zu führen, wir schreiben die 66. Minute an der rechten Außenlinie, also Nähe Mittellinie, also war eigentlich jetzt einfach mal so eine keine gefährliche Zone. Und da dachte sich Fraser Hornby, ich habe schon gelb, springe ich doch einfach mal mit offener Sohle ins Bein von Gazibigovic, dem Kölner Rechtsverteidiger. Und dass er sich dann noch beschwert, dass er dafür die gelb-rote Karte kassiert. Ganz wild. Also ich hätte in dieser Situation, hätte ich ihm glatt rot gegeben. Ich habe mir die Bilder nachher nochmal angeguckt. Also für mich, und so schreibt es auch der Kicker, geht er mit offener Sohle da rein. Klar, es gab nicht so viele Zeitlupen, dass man konnte sich hundertprozentig sehen. Aber es war für mich schon ein sehr hartes Einsteigen. Und zeigt für mich auch so ein bisschen diese Disziplinlosigkeit, die Darmstadt in der Saison auf den Platz bringt. Ich meine, Nürnberger, der wird jetzt im kommenden Spiel wieder zurückkehren. Bözius hat gelb-rot kassiert letztens noch. Jetzt Fraser Hornby. Was ist denn deine Meinung zu deinen sehr disziplinlosen Darmstädter Jungs, lieber Dome? Um es jetzt mal hart zu formulieren.
Nö, also ich finde schon, Disziplinlosigkeit ist das richtige Wort, weil klar, du spielst um den Klassenhalt, klar, du hast viele neue Spieler, pipapo und so weiter und so fort, haben wir alles schon diskutiert, aber das darf halt keine Ausrede sein, dass du allein in der Rückrunde dir jetzt schon 3 Platzverweise eingehandelt hast.
In neun Spielen,
das ist schon krass. Da, wie gesagt, da hast du Nürnberger mit seinem Komplettausraster. Dann hast du halt Boetius gegen Braunschweig bei seinem Debüt und jetzt hast du Fraser Hornby, der letzte Woche ja bei mir ja dann auch Topspieler der Woche wurde und jetzt sich erstmal gelb-rot einhandelt. Das ist halt schon echt bitter. Da machst du halt ein gutes Spiel und kassierst gleich wieder einen Platzverweis, genau wie bei Nürnberger, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hatte und dann halt den Ausrast hatte. Boetius hatte eigentlich ein gutes Debüt gefeiert, holt sich einen Platzverweis. Das ist halt, ja, wie du schon sagst, das ist einfach eine Disziplinlosigkeit. Das darf nicht passieren. Und da muss man auch als Trainer was sagen und nicht nur die Hand auflegen und sagen, das wird alles schon wieder. Oder, ja, ist ja schön, dass Hombi sich nach dem Spiel bei jedem einzelnen Spieler und beim Staff entschuldigt hat. Aber das hilft dir halt schlussendlich dann auch nichts, wenn du das Spiel am Ende 2-1 verlierst. Ich will zwar nicht nur an Hornby festmachen, aber das ist halt einfach schon ein Bärendienst, die du da deiner ganzen Mannschaft in der 66. Minute gemacht hast. Ich meine, an sich war das Spiel in der zweiten Halbzeit ausgeglichen, vielleicht leichte Chance plus für die Kölner, aber schlussendlich wäre es halt vielleicht sogar ein 1-1 dann geworden, wäre die Szene nicht gewesen. Aber kann man jetzt halt viel drum diskutieren, was hätte wenn und aber. Aber schlussendlich muss man einfach sagen, das darf dir nicht passieren. Nicht auf dieser, wie gesagt, auf Höhe der Mittellinie, wo es eigentlich keine Gefahr gibt. Du hättest davor, dahinter hättest du noch ein paar Pela gehabt, du hättest einen Riedel und einen Bueno gehabt und spätestens noch einen Schuhen. Also 4 Spieler, die Gazibekovic hätten aufhalten können. Deswegen, also das ist halt nicht tragbar.
Nicht tragbar. Ich nicht mehr tragbar.
Ich nicht mehr tragbar.
Ja, also kleine Stromberg-Zitat hier. Aber die letzte halbe Stunde war Darmstadt dann ja in Unterzahl und Köln hat dann auch direkt danach sofort Druck gemacht, haben die Darmstädter hin eingeschnürt, ne? Muss man dann auch sagen. Und der Wechsel, den Florian Kohfeldt dann vollzogen hat, also er hat einen weiteren Innenverteidiger gebracht mit Maglica für, lasst mich nicht lügen, ich muss selber mal nachschauen, für Andreas Müller. Natürlich auch schon ein Signal, wenn du einen defensiven Mittelfeldspieler rausnimmst, dafür einen Innenverteidiger bringst. Gut, er hat dann Vukotić nach vorne geschoben mit seinen 2 Metern, sollte er die Kopfballduelle gewinnen und natürlich als Stürmer mit hohen Flanken bedient werden. Endergebnis 2-1, also ihr seht, wie gut das funktioniert hat. Am Ende hat er noch eine Riesenchance, die er eigentlich machen muss. Schwerbar natürlich auch gut gehalten, aber Vukotić köpft ihn direkt an. Und das, ja, der wichtige Moment war dann ja kurz vor Schluss, als Littberg im 16er fault und es dadurch nach 5 Minuten, glaube ich, VAR-Einsatz einen Foul-Elfmeter für den 1. FC Köln gab, den Luca Waldschmidt dann eiskalt verwandelt hat. Ja, erläutere unseren ZuschauerInnen nochmal, was du mir gestern zu dieser Szene gesagt hast und zu diesem ganzen VAR-Prozedere.
Ja, also schlussendlich muss man sagen, es ist halt einfach ein Elfmeter. Liedberg geht da halt auf den Fuß des Kölner Spielers, ist halt ein Elfmeter, aber auch wieder da. Niemand im Stadion hat die Szene vielleicht wirklich wahrgenommen, hat es halt als normalen Zweikampf abgestempelt, dankeschön. Und dann ist das Spiel halt normal weitergelaufen und nach irgendwie 4 Minuten meldet sich dann wieder der VAR und wieder niemand versteht, was jetzt Phase ist. Und dann ist es halt auch wieder, nur wie der Schiedsrichter rausgeht, sich die Szene anguckt, vielleicht waren es 10 Sekunden oder so, wenn überhaupt, und zeigt halt auf den Elfmeterpunkt. Und klar, die Kölner freut es, die Darmstädter sind nicht so erfreut, aber halt auch wieder wie beim Elfmeter für Darmstadt, wo halt die Darmstädter es einfach so hinnehmen und die Kölner es nicht verstehen. Also das sind halt wirklich für mich mittlerweile Sachen, die musst du routinemäßig einfach drauf haben. Wenn du mit dem VAR diskutierst oder halt sich der VAR meldet, dass du es halt irgendwie schaffst, im Jahr 2025 nicht erst nach 5 oder 4 Minuten sich die Szene anzuschauen oder halt wirklich in einem Stadion wie dem Rhein-Energie-Stadion wirst du es selber bekommen, das irgendwie auf dem Bildschirm zu simulieren, wenn du es schon schaffst, auf so einem kleinen Bildschirm davor für den Schiedsrichter zu zeigen, sodass man das dann einfach irgendwie auf die Videoleinwände überträgt oder wirklich mit einer Stadiondurchsage. Das ist für mich halt einfach unbegreiflich. Und dann hast du dann da halt wirklich 50.000 Zuschauer und niemand rafft eigentlich, wie jetzt 2 Elfmeter entstanden sind.
Ja. Ja, man war jetzt unglaublich, dann hat man plötzlich den Schiedsrichter gesehen, wie er dann zu diesem Bildschirm läuft, nach außen. Und klar, also man hatte schon so eine Ahnung, dass es dann wahrscheinlich einen Elfmeter gibt. Natürlich auch symptomatisch, dass der Schiedsrichter bei beiden Entscheidungen auf keinen Strafstoß entschieden hat. Und das dann korrigiert wurde durch den VAR, da weiß ich natürlich nicht. Hat der Schiedsrichter extra gesagt, ja, ich sage extra mal keinen Elfmeter, keinen Strafstoß, weil dann kann der VAR sich ja noch gut einschalten. Aber ja, also insgesamt war es für mich auch eine sehr unsouveräne Leitung des Schiedsrichters. Den musste ich da auch mit kritisieren. Für mich war es am Ende dann doch ein verdienter Sieg für den 1. FC Köln, die dann doch mehr Chancen hatten, die besseren Torchancen hatten. Auch der eingewechselte Tim Lemperle vorne hat sein Comeback gegeben, hat vorne auch umtriebig gearbeitet, hatte auch eine Riesenchance, hätte also auch direkt bei seinem Comeback wieder das 3-1 erzielen können, als Darmstadt natürlich dann auch geöffnet hat. Und ja, die 8 Minuten Nachspielzeit war natürlich dann auch nochmal hart, aber klar, du hattest natürlich viele kleinere Verletzungen, die Gazibegovic-Verletzung, der ja ausgewechselt werden musste, VAR-Einsatz, gelb-rote Karte, also das passt schon, aber es war natürlich schon sehr nervenaufreibend. Ja, Dumme, möchtest du noch was zum Spiel sagen oder wollen wir jetzt so ein bisschen vorausblicken für beide Teams?
Ja, ein paar Sachen noch. Ja, Ljubicic hat ja gelb kassiert, die einzige gelbe für die Kölner. Und die wahrscheinlich schmerzhafteste für Köln an diesem Spieltag, denn damit ist Ljubicic im nächsten Spiel gesperrt, seine 5. Gelbe. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt, das wäre wirklich der einzige Spieler, der hätte bei Köln rot sehen, gelb sehen dürfen. Alle anderen wären nicht gelb gesperrt, nur Ljubicic halt. Und der wurde ja auch eingewechselt. Deswegen. Und auf Seiten von Darmstadt, ja, halt einmal die gelb-rote. Plus dann nochmal gelb für Boetius und für Florian Kohfeldt. Also auch da merkt man wieder, die Spieler, die von Anfang an gespielt haben, waren vielleicht noch so die fairsten und die eingewechselt wurden, die unfairsten. Denn ja, Boetius, schwierig, halt auch wieder eine gelbe Karte, die du hättest verändern können. Gelb durch Meckern. Also da sind wir mittlerweile an einem Punkt, da musst du es als Spieler einfach selber wissen. Klar, das ist jetzt die 11. Saisonniederlage für die Lilien. Das tut natürlich weh. Und du weißt halt immer noch nicht, wo es nächste Saison für dich weitergeht. Du stehst zwar noch auf Platz 13, was an sich ein solider Mittelfeldplatz sein sollte. Aber wir wissen es auch, dass diese zweite Liga einfach mehr als verrückt ist. Und ja, wo wir schon vorhin beim Thema Lizenzen waren, vielleicht einfach vorsichtshalber trotzdem eine Drittliga-Lizenz unterschreiben, beantragen. Ja, schlussendlich weißt du nie, wo dann dein Weg dich hinführt.
Ja, wie siehst du denn die Zukunft von Darmstadt 98 mit eurem Geschäftsführer Sport, Ferry, eurem Trainer Florian Floko Kohfeldt? Glaubst du, ihr habt eine Zukunft mit denen? Und wie siehst du natürlich auch den Sommer? Natürlich unter der Prämisse, dass ihr den Klassenerhalt schafft. Was muss sich bei Darmstadt 98 verändern, damit es wieder eine ruhigere Zweitligasaison wird?
Ja, also von ruhige Saisons können wir Linienfans, glaube ich, nur träumen. Die letzten 3 Saisons waren ja einfach nur ein Auf und Ab von Gefühlen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Darmstadt die Klasse hält, dann wird es aber trotzdem schwierig für Ferny und gerade für Kohfeldt. Man hat ja eigentlich Kohfeldt geholt, um eine Stabilisierung in diese Mannschaft reinzubekommen. Das lief auch ganz gut, die ersten Spiele. Aber wenn man sich jetzt halt die Punkte anschaut, die man nach 9 Spielen in der Hinrunde geholt hat und nach 9 Punkten in der Rückrunde, muss man halt einfach feststellen, dass es nicht gelungen. Die Rückrunde läuft bisher schlechter als die Hinrunde. Klar, bei der Hinrunde kommen noch Spiele von Kohfeldt, von Lieberknecht dazu, so rum. Aber trotzdem hast du halt einfach eine schlechtere Rückrunde unter Kohfeldt bisher. Ja, das ist halt kein Argument, was du einbringen könntest, um da irgendwie noch an dem Trainer festzuhalten, auch wenn die Spieler sagen, dass Kohfeldt vielleicht menschlich ein Top-Typ ist und so weiter und so fort. Aber auch auf den Pressekonferenzen wirkt er für mich alles andere als wirklich stabil, eher als eine schöne Malerei von allen Szenen. Auch wenn seit Nürnberger den Platzverweis bekommen hat und Boetius, jetzt Hornby, versucht halt auch das irgendwie schön zu gehen. Und mit Leidenschaft alles abzustempeln, aber das hilft dir halt schlussendlich auch nichts. Und ja, könnte da auf jeden Fall schwierig werden. Denn auch bei Paul Ferny, klar, ist jetzt seine erste richtige Station. Kam ja von Wien Wiesbaden, wo er Co-Geschäftsführer war. Vielleicht würde ich mit Paul Ferny nochmal weitermachen, weil seine erste Trainerstation, gerade bei den Linien, ein bisschen zerrüttet. Sportdirektor, dankeschön, nicht Sportdirektor, Geschäftsführer, nicht, so. Ist halt auch nochmal schwierig, wenn er natürlich sagt, wir machen mit Kohfeldt weiter und Kohfeldt dann nicht in der neuen Saison liefert, könnte es auch für ihn schwierig werden. Aber das ist, glaube ich, sollte er sich jetzt von Kohfeldt trennen und einen neuen Trainer holen, bei dem natürlich genau das Gleiche. Also auch wenn du da einen neuen Trainer holst und der nicht liefert, bist du auch da schon wieder angezählt. Plus, dann kommst du noch auf die Transfers an, die du tätigst. Ja, du hattest jetzt halt im Sommer viele Abgänge, viele Neuzugänge. Ob das jetzt im Sommer genauso extrem sein wird, wage ich vielleicht zu bezweifeln. Trotzdem brauchst du auf jeden Fall gerade im Mittelfeld eine Führungspersönlichkeit, die dir auch einfach mal so, ja, den Spielern klar macht, worum es jetzt halt geht. Und das hast du halt momentan nicht. Und wenn ich höre, dass das vielleicht ein Fraser Hornby sein soll, weiß halt einfach schon, wo, ja, da die Prämisse liegen. Deswegen, ja.
Ja, also ich glaube, bei Darmstadt 98 gibt es viel aufzuarbeiten. Nach jetzt dem Bundesliga-Abstieg, jetzt ist man im Abstiegskampf zweite Liga. Der volle Fokus muss dann auf dem Klassenerhalt liegen, jetzt noch es irgendwie zu schaffen, frühzeitig Planungssicherheit zu haben. Und beim ersten FC Köln geht der Blick nach oben. Klar, man ist weiter in Tabellenzweiter. Jetzt nach der Länderspielpause tritt man beim Topspiel beim SC Paderborn an. Samstagmittag 13 Uhr beim Paderborn, die ja 5-3 gewonnen haben. Also es wird auch nicht einfach ohne Lukic, der aber auch in den vergangenen Wochen nicht die allzu große Rolle gespielt hat, jetzt gegen Darmstadt mal wieder ein besseres Spiel von der Bank gemacht hat. Ja, aber wenn man, glaube ich, mit dieser gleichen Leidenschaft, mit dieser gleichen Intensität gegen Darmstadt antritt, hat man gute Chancen, auch gegen den SC Paderborn etwas zu holen. Musst du vielleicht auch etwas holen, um dich vielleicht ein bisschen abzusetzen. Und der Trend beim 1. FC Köln, zumindest dieses eine Spiel, stimmt mich wieder positiver, als es noch vor dem Spiel war. Weil als ich die Aufstellung gesehen habe, erst Viererkette, habe ich gedacht, jo, das wird ein 2-0 für Darmstadt, bin ich ehrlich. Aber Köln hat mich dann doch überzeugt mit der Dreierkette, mit der Intensität, auch vorne mit dem aggressiven Anlaufen, Pressing. Also ich glaube, da steht uns noch Positives bevor. Möchtest du noch einen abschließenden Satz zu diesem Köln gegen Darmstadt-Segment verlieren, Dome?
Ja, also schlussendlich muss man einfach sagen, dass das Spiel trotz der ganzen komischen und ja, anfangs nicht nachvollziehbaren Entscheidungen trotzdem verdienter Sieg ist für Köln. 2-1, finde ich, geht in Ordnung. Die Statistiken sagen, auch Köln hätte ja vielleicht sogar das dritte Tor machen müssen. Also Expected Goals lag bei 3, irgendwas für Darmstadt und bei Darmstadt knapp über 1. Also wäre so ein 3-1 für Köln vielleicht sogar gerechter gewesen. Aber schlussendlich wäre es halt trotzdem ein Sieg für Köln. Und der geht halt auch in der Linie und in dem Ergebnis und dem Spielverlauf in Ordnung.
Dann blicken wir einmal auf den Sonntag an diesem zweiten Fußball-Bundesliga-Spieltag. Diesmal bin ich alleine. Dome ist schon zurück nach Wolfsburg in seine Heimat gefahren. Wir hatten drei Partien. Zum einen KSC gegen SSV Ulm. Ulm ja mit Interimstrainer Robert Lechleiter, nachdem man ja unter der Woche Thomas Wörle entlassen hat. Hat auch kaum Veränderungen vorgenommen. Also auch im gleichen 3-5-2-System, wie es schon Wörle letzte Woche gemacht hat, gespielt. Und der KSC, ja, in diesem Jahr so ein bisschen eher durchwachsenere Ergebnisse eingefahren, auch eine durchwachsene Leistung. Natürlich, wenn du deinen Top-Träger Budo Zivtsivadze verlierst, dann musst du dich erstmal neu sortieren, erstmal neue Automatismen für das letzte Angriffsdrittel finden. Und man hatte einige gute Möglichkeiten auf Karlsruher Seiten, aber am Ende blieb es dann beim 0-0. Dagegen war dann das Franken-Derby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der Spielvereinigung Greuther Fürth deutlich unterhaltsamer. Beide Teams wollten nach vorne spielen, aber die Nürnberger am Ende doch griffiger, aggressiver gewesen. Und gerade Julian Just von dem offensiven Mittelfeld mit einer sehr starken Leistung 2 Treffer erzielt und auch maßgeblich am 3. Treffer durch Stefan Ostimas beteiligt gewesen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat man es dann sogar trotz relativ junger Mannschaft sehr erwachsen runtergespielt. Klar, Fürth hat dann nochmal die ein oder andere Gelegenheit, auch die Nürnberger, aber die großen Highlights waren dann nicht mehr geboten. Und die dritte Partie war zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC Berlin. Die Hertaner mussten auf jeden Fall gewinnen, also ein Sieg war Pflicht. Und sie haben dementsprechend auch gegen formstarke Braunschweiger sehr stark losgelegt. Vor allen Dingen Fabi Riese natürlich wieder viele Angriffe angetrieben. Aber auch Cousins, Pascal Clemens sehr stark in den Zweikämpfen. Ibrahim Maser mit vielen Kreativmomenten. Und was auch sehr, sehr wichtig war, die Dreierkette aus Gechter, Leisner und Martin Dardai stand sehr solide, sehr sicher, hat alles schön wegverteidigt. Und ja, dann hat Hertha auch mal die individuelle Klasse auf den Platz bringen können. Gerade Fabi Riese natürlich mit seinen 2 Treffern maßgeblich an diesem Sieg beteiligt. Auch der Scheren würde ich hervorheben, hat
als zweiter Stürmer neben Riese sehr viel Betrieb gemacht, ganz vorne immer mal wieder auf die Außen ausgewichen, dort dann eine Überzahl erzeugen können. Und mit dem 5:1 verschafft sich Hertha BSC Berlin Luft im Abstiegskampf. Eintracht Braunschweig muss jetzt nach ein paar guten Wochen wieder einen Rückschlag hinnehmen und verharrt auf Abstiegsrelegationsplatz 16.
Klein Riesings, Großer der Woche.
Klein Riesings, Großer der Woche ist in dieser Woche Hannover 96, Cheftrainer André Breitenreiter, der den Sieg gegen Schalke 04 eingewechselt hat, indem er kurz vor Schluss mit Rochelt, mit einem Gindorf und mit einem Harvard Nielsen die drei Spieler gebracht hat, die maßgeblich an den Beintreffern beteiligt waren. Rochelt und Nielsen selber mit den Treffern, und Gindorf hat gerade beim 2:1 den Ball sehr schön in den 16er getragen. Also dementsprechend Hannover 96 Trainer André Breitenreiter, der übrigens als Hannover Trainer immer noch ungeschlagen ist, seiner zweiten Amtszeit, damit Klein Riesings Großer der Woche.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags ist für mich Fabian Reese von der Hertha BSC. Denn im Spiel hat Fabian Reese sehr viel aktiv dazu beigetragen, dass die Hertha schlussendlich dieses Spiel mit 5:1 gegen Eintracht Braunschweig gewinnt. Er war für mich Dreh- und Angelpunkt einer sehr quirligen und offensiv starken Herthaner Mannschaft. Er war nicht nur offensiv sehr stark an vielen Toren beteiligt, sondern konnte durch seine Technik und Finesse die ein oder anderen Defensivspieler von Braunschweig schlecht aussehen lassen und ja, konnte sich dadurch viel Platz verschaffen und immer wieder aktiv werden. Und dazu kommt noch, dass er nicht nur in der Offensive sehr stark präsent war, er hat auch in der Defensive gut ausgeholfen. Wenn mal Braunschweig selten in dieser Partie offensiv wurde, war Fabian Reese auch da zur Stelle und konnte den Ball schnell durch den Konter wieder einleiten. Deswegen für mich Fabian Reese, Spieler des Spieltags.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Tobias Stieler, den Schiedsrichter der Partie 1. FC Magdeburg gegen den HSV. In einer weitgehend fairen Partie, wo der HSV sich schlussendlich mit 3:0 auswärts durchsetzen konnte, hatte Tobias Stieler nicht allzu viele komplizierte Situationen zu klären. Das Spiel war ja auch relativ schnell seitens des HSV entschieden. Aber auch sonst hatte Tobias Stieler eine sehr ruhige Ausstrahlung, konnte viele Szenen einfach mit seiner Körpersprache klären oder mit den Spielern, ohne mit den Spielern in viele Diskussionen zu kommen. Und das sieht man auch an den gelben Karten, die verteilt wurden. Es gab nämlich nur 2 gelbe Karten, eine für Magdeburg und eine für den HSV. Also auch da sieht man, Tobias Stieler, ja, ist halt ein sehr souveräner, sehr fahrender Schiedsrichter auf dem Posten. Und bei so einem Spiel wie Magdeburg gegen den HSV, wo es für beide Mannschaften um viel geht, hat er die nötige Erfahrung und die nötige Ruhe, um auch mit wenig Karten ein faires Spiel zu leiten. Deswegen für mich der helle Pfiff des Spieltags an Tobias Stieler.
Das war die neueste Folge von Tornetz, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Heute mit meinem Gast, meinem Co-Host Dome. Ich hoffe, es hat euch wie immer sehr viel Spaß gemacht. Vergesst nicht, den Podcast auf iTunes oder Apple Music, Spotify oder YouTube oder wo auch immer ihr ihn gerade hört, mit 5 Sternen zu bewerten. Schreibt mir liebend gerne Kommentare, und wenn ihr unter einer Folge mal eine Umfrage seht, nehmt dort auch gerne teil. Natürlich auch noch ein paar Podcast-Tipps. Zum anderen natürlich Heiße Luft, der Podcast. Da wird über alltägliche Themen geredet, die vielleicht in anderen Podcasts keinen Platz finden. Gerne reinhören, sehr unterhaltsam. Und zum anderen Drei Ecken, ein Elfer, der Frauenfußball-Bundesliga-Podcast. Unter anderem mit der ZDF-Fußball-Expertin Katrin Lehmann. Also auch dort sehr, sehr gerne reinhören. Und mein Co-Host Dome hat noch ein YouTube-Projekt. Auch dies habe ich euch unten verlinkt. Dort spielt deine erste FC Köln-Karriere in EAFC. Also auch dort gerne auf den Link klicken. Alles in den Shownotes verlinkt. In dem Sinne, vergesst nicht von Montag bis Donnerstag euch die Tornetz Zweitfußball-Bundesliga-News am Abend anzuschauen auf Instagram, TikTok oder YouTube. Auch dort alle Kanäle nochmals verlinkt. Und dann hören wir uns nach der Länderspielpause wieder. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornetz.